Hier sind die Geldfreunde. Das ist unser Community-Podcast. Wir möchten damit unseren kleinen Beitrag zu einer sozial nachhaltigen und von Transparenz und Fairness geprägten Finanzwelt leisten. Warum eigentlich? Naja, es geht um Vertrauen. Vertrauen in Menschen, in Produkte, in Services, in Anbieter und Berater. Dieses Vertrauen entsteht durch Authentizität der Menschen, ihrer Kompetenz und baut sich über eine langfristige, ehrliche Arbeit auf. Wir stellen hier Freunde vor, Partner und Marktteilnehmer, die mit ihrem Job rund ums Thema Geld ja echte positive Beispiele sind und echte Vorbilder damit auch darstellen. Uns würde es sehr freuen, wenn auch diese Episode zur Inspiration dient und auch einen informativen Mehrwert liefert. Wir freuen uns natürlich über jedes Feedback, über konstruktive Kritik, aber auch über Anregungen, welche Themen wir künftig auch aufgreifen sollten. Also, jetzt geht's los. Viel Spaß bei der nächsten Episode. Jo, wir sind live drin. Hallo, und hier ist der Geldfreunde-Podcast. Heute zu Gast ist der Malte. Malte ist ein Startup-Gründer mit einem Fintech-Startup und dieses Startup beschäftigt sich mit einer ganz neuen, ich sag mal ganz neuen, Anlagekategorie, eine spezielle Kapitalanlage für mit speziellen Dingen für spezielle Kunden. Du Malte, leg mal los. Wer bist du und was macht ihr da?
Hallo Axel, erstmal herzlichen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Freut mich sehr, heute bei dir Gast sein zu dürfen. Ich bin CEO und Mitgründer von Timeless Investments. Wir machen Sachwerte, also im Besonderen Sammlerstücke, zugänglich für die breite Anlegermasse. Das heißt, Retail-Investoren, Privatpersonen können bei uns investieren in seltene Fahrzeuge, Uhren, Kunst, Dinosaurier und ähnliche interessante Themen. Du hast es sehr, sehr speziell eingeleitet, vom Speziellen ins noch Speziellere. Ich finde es gar nicht so speziell, weil die Anlageklasse als solches existiert schon seit mehreren Jahrhunderten und professionell auch bei institutionellen Investoren seit Dekaden beliebte Form der Alternative Investments. Wir sind im Prinzip ein Segment innerhalb dieses Untersegments der Investmentkategorien und hier in dem Bereich Sammlerstücke bieten sich eben, wenn man da sehr genau auswählt und hinschaut, sehr schöne Renditepotenziale, allerdings auch mit einer längeren Haltedauer zu verknüpfen. Wir machen das Produkt retailfähig, das heißt, bei uns kannst du kleinteilig investieren, kannst aber auch dann unterwegs auf sozusagen Profite warten, bis das Sammlerstück weiterverkauft wird an einen neuen Eigentümer. Oder aber eben gehst bei uns in den Zweitmarkt und liquidierst dort deine Anteile auf der Plattform an andere Investoren bei uns, bei Timeless Investments.
Okay, ich würde sagen, zu dem Produkt selber oder zu dieser Kapitalanlagekategorie im Speziellen kommen wir dann gleich noch. Hol uns noch mal ab. Malte, was hast du vor der Gründung von Timeless Investments gemacht? Woher hast du deine Kompetenzen erarbeitet? Woraus schöpfst du dein ganzes unternehmerisches Know-how?
Ja, also auch hier, der Weg war nicht super geradlinig aus der Investmentbank in so ein Finanzprodukt, sondern ich habe mal BWL studiert, bin danach Unternehmensberater gewesen, also lange Jahre Managementberater, habe mir verschiedenste Organisationen und kleine und große Unternehmen angeschaut, wie die ihre Prozesse organisieren, habe da viel im Bereich Reorganisationsberatung gemacht, Prozessmanagement, auch im Schwerpunkt Finanzen und Controlling, also viel mit Unternehmenskennzahlen gearbeitet, habe das 10 Jahre lang gemacht, aber habe mich dann für die private Situation, also meine Familie, entschieden, habe die Reiserei aufgegeben, bin dann aus der Beratung rausgegangen nach 10 Jahren, bin dann bei Zalando eingestiegen, habe dort das Wachstum weiter vorangetrieben im Bereich der Eigenmarken, war da also verantwortlich als Abteilungsleiter Finanzen und Controlling für das Eigenmarkengeschäft. Die haben die gesamte Wertschöpfungskette kontrolliert, habe da also E-Commerce von der Pike auf gelernt, wie das funktioniert und habe mich dann nach 2 Jahren abwerben lassen von einem Private Equity aus London, um in Berlin eine Versandapotheke weiter auszubauen. Habe da zunächst eine Restrukturierung gemacht mit den Eigentümern und bin dann in eine Buy-and-Build-Strategie umgeschwenkt. Das heißt, wir haben kleinere Versandapotheken dazu gekauft und ich habe mich dann aber auch in der Phase entschieden, mal irgendwann was Eigenes machen zu wollen. Das war so Mitte 30 und bin da dann an meine beiden Mitgründer geraten, den Andreas und den Jan, die mit mir damals gemeinsam die Firma 2018 gegründet haben. Wir haben zunächst was anderes gemacht, nicht ein Fintech, sondern wir sind im Automotive-Bereich gestartet mit unseren Seed-Investoren, haben eine digitale Fahrzeugmanagement-Plattform gebaut, also eine digitale Fahrzeugakte quasi erstellt auf Blockchain-Basis und sind auch in Corona-Zeiten dann in dieses Timeless-Investments-Modell pivotiert, weil wir uns natürlich gefragt haben, was kann man mit dieser Technologie noch alles Wunderschönes anfangen, außer digitale Fahrzeugakten zu bauen. Sondern man kann eben auch diese Eigentümerprovenienz wunderbar nachweisen und eben auch so besondere Sachwerte über diese Technologie sehr, sehr einfach anderen in Anteilen zugänglich machen. Und dann kam auch die Idee mit diesem Finanzprodukt, weil man eben vielleicht ein sehr wertvolles Fahrzeug besitzt und das möchte man gern veräußern. Das geht natürlich 1:1 deutlich einfacher als 1:1, nämlich einen perfekten Käufer dafür zu finden, als wenn man anteilig das verkauft an mehrere Eigentümer. Und so ist die Grundidee mal entstanden. 2020 haben wir uns das überlegt. 2021 im Februar war es dann soweit. Das Produkt ist live gegangen im Februar. Ist jetzt über 5 Jahre und eine Woche her. Ich glaube, am 18. sind wir damals gelauncht mit einem Nike Air Off-White Chicago für 5.000 Euro, so als besonderes Sneakerpaar. Das haben wir auch schon wieder von der Plattform abverkauft mit 40% Gewinn. Ja, und so sind wir damals gestartet und seitdem stark sozusagen im deutschsprachigen Raum als Plattform gewachsen.
Okay, prima. Danke für die Herleitung, Malte. Und jetzt ist an sich Zeit, nochmal in Medias Res zu gehen. Geschäftsmodell, Technologie, Anlageobjekte. Ich fasse mal kurz zusammen. Also, da gibt es Menschen, die möchten gerne ihr Geld vermehren und möchten das nicht in Form von klassischen Kapitalanlagen tun, sondern sie interessieren sich für eine spezielle Anlagekategorie und das nenne ich mal jetzt mit eigenen Worten, das sind Sammlerstücke, ja, so wie Oldtimer oder wertvolle Uhren oder Gemälde oder lass uns ruhig gerne auch über exotische Sachen sprechen, ein Saurierskelett, ja, so, das heißt, ich habe das nötige Kleingeld, du ergänzt das dann bitte, wenn ich mit meinem Fragenkomplex fertig bin, dieses Kleingeld. Frage dann 1, wie viel muss ich mitbringen? Einmalig oder ist auch ein Sparplan mit monatlich möglich oder ratierlich und so weiter? Und dann bekomme ich sozusagen von einem wertvollen Stück Sachwert, was es dann auch irgendwo gibt. Ja, auch dazu bräuchte ich dann nochmal ein paar Infos. Wo liegt das Ganze? Bei dir zu Hause im Keller oder in irgendeinem Banktresor oder was weiß ich? Kann ich das dann auch angucken? Kann ich das anfassen? Und dann gehört mir das alles oder zu wie viel, zu welchen Teilen? Und dann Bogen zur Technologie. Blockchain-Basis. Ja, das heißt, diese Verträge, diese Kaufverträge und Verkaufverträge, diese Eigentumsrechte liegen also nicht irgendwo als Papier in irgendeinem Ordner, in einem Regal bei jemandem, sondern sind gespeichert auf der Blockchain. Dazu brauche ich ganz gerne auch nochmal ein paar Ausführungen, damit es jeder versteht.
Na klar, Gerne. Also erstmal muss ich natürlich sagen, du hast ja unser Produkt noch gar nicht benutzt, weil vieles hättest du wahrscheinlich dann von selber schon fast beantwortet bekommen, aus dem Produkt, aus der Experience heraus selber. Nein, Spaß am Rande. Wir haben viele Fragen in einer. Ich versuche mal vorne anzufangen. Grundsätzlich bedeutet dieses ganze Produktsegment eigentlich eine Portfolio-Diversifikation vorzunehmen. Das heißt, wenn ich in Alternatives investiere, sollte ich nicht mein allererstes Investment in so eine Investmentkategorie allokieren, sondern ich sollte das tun, wenn ich, wie du es genannt hast, das nötige Kleingeld dafür habe und schon in anderen Assetklassen bereits partizipiere. Das heißt, irgendwie Erfahrung mit Aktien, ETFs oder auch Krypto und anderen Anlageformen gesammelt habe, um mir dann nochmal eine Position zu erschließen, die weniger abhängig von den Kapitalmärkten in der Korrelation steht, was Sachwerte historisch gesehen tun. Die haben nämlich keine Korrelation zu anderen Anlageklassen. Die sind unabhängig. Das heißt, ich kann mir das als Diversifikationspuffer vorstellen. Das heißt, alles, was ich nicht am Kapitalmarkt anlege, kann ich auch in anderen Anlageklassen als Risiko Diversifikationspotenzial sehen. Und da sind wir auch mit dabei. Das ist ja nicht nur Sachwerte, da sind ja auch Immobilien und andere Sachen drin. Ja, okay. Das heißt, wir sind also ein Teil davon. Sehr vermögende Kunden machen das bei Privatbanken oder auf Eigenregie schon sehr, sehr strukturiert. Das heißt, die gehen so mit 5-20% in so eine Anlageklasse rein. Das Gleiche kann man sicherlich auch von Privatinvestoren perspektivisch erwarten, aber da gab es ja in der Vergangenheit nicht so unbedingt die Produktangebote und Zugänge.
Ne? Warte mal ganz kurz, was heißt 5-20%? Wovon?
Vom Liquiditätsvermögen, was ich habe. Beispiel, ich habe 100.000 Euro als verfügbares Anlagekapital, dann würde ich rechnen, 5% bis maximal 20% davon kann man auch in alternative Anlageklassen stecken. Das heißt, wir sind ein Teil davon, dann kannst du es dir selber runterrechnen, bist wahrscheinlich irgendwo mit einigen tausend Euro dann gut allokiert sozusagen und diversifiziert in deinem Gesamtportfolio aufgestellt. Du kannst dann bei uns wählen, ob du in zum Beispiel seltene Oldtimer, Dinosaurier oder Uhren investieren möchtest. Das heißt, das Ganze musst du dir selbst überlegen. Wir machen natürlich grundsätzlich Educational Content und erklären diese Anlageklasse, worauf es da ankommt, wie wir auch Dinge auswählen. Unsere ganzen Sachwerte sind professionell eingelagert und versichert bei professionellen Drittanbietern. Wir machen das nicht selber, sondern die sind bei Partnern global verteilt. Beispielsweise Zollfreilagerstrukturen haben wir uns da aufgesetzt, um die Sachen möglichst natürlich auch steueroptimal zu besorgen und dann auch zu verwahren. Das heißt, die Dinge werden professionell gelagert und auch gewartet. Autos muss man anders lagern und warten als zum Beispiel ein paar Turnschuhe. Ja. Deswegen haben wir auch in unserer Managementgebühr eine Staffelung drin. Das heißt, Sachwerte, die ein bisschen komplexer sind in der Handhabung der physischen Verwaltung, die sind ein bisschen teurer, bis zu 6% und andere bei 1%. Das heißt, irgendwo im Mix bin ich so bei 3% Asset Management Gebühr, die auf einen Anteilspreis von 50 Euro draufgerechnet werden und 2% einmalig pro Transaktion. Das bedeutet, mal, wir können gleich mal ein Rechenbeispiel machen, dann wird es nochmal ein bisschen plastischer. Die 2% Servicegebühr, die wir derzeit erheben, ist natürlich für den Betrieb unserer Plattform, für die Tokenisierung und das zur Verfügung stellen dieser Anlageklasse, ne? Dass wir das als Firma unseren Kunden anbieten können mit Erst- und Zweitmarkt. So, das heißt, es sind in Summe im Durchschnitt 5% auf den Anteilspreis. Du kannst bei uns ab 50 Euro pro Anteil partizipieren, das ist immer auch gleich. Beispiel, eine seltene Rolex kostet 100.000 Euro. Mhm. Das wird in Anteile ab 50 Euro aufgeteilt, also habe ich 2.000 Anteile. Wenn du jetzt mein Kunde wärst, Axel, würdest du bei mir im Checkout dann 52,50 Euro sehen. Das heißt, 50 Euro der Anteilspreis, 2,50 Euro die Gebühren. Das wäre auch der Preis, den du in Summe bezahlen müsstest, um Eigentümer an einer besonderen Rolex zu werden. Ja, du bist dann auch Eigentümer an dieser Rolex. Du kaufst bei uns de facto Eigentum an diesem Sachwert. Das ist dann auch als Sondervermögen zu bilanzieren. Das steht also nicht bei uns irgendwie drin, ist keine Schuldverschreibung oder ein ähnliches thematisches Konstrukt, sondern ist tatsächlich Eigentum und ein privates Veräußerungsgeschäft nach 12 Monaten steuerfrei auf deiner Seite. Wenn du den Anteil gehalten hast und nach 12 Monaten weiterverkaufst, dann ist das für dich auch bis zu deinen Steuerfreibemessungsgrenzen steuerfrei.
Okay, das also die Gebühren noch mal ganz kurz. Sorry, wenn ich dich da irgendwie unterbreche, ja. Aber die Gebühren, die sind vergleichbar mit einem, ja, wie soll ich sagen, eine Art Ausgabeaufschlag bei einem Fonds.
Ja, kannst du dir so vorstellen, genau, den nehmen wir nur einmalig upfront. Du musst es dann auch ein bisschen auf die Haltedauer im Kopf aufteilen. Mhm. Das heißt, diese 5-6%, die wir dann nehmen, wenn du im Durchschnitt davon ausgehst, dass so ein Sachwert auch bei uns um die 4-5 Jahre tatsächlich im Bestand bleibt, bis der weiter veräußerbar ist, weil es eben ein illiquides Anlagegut ist, weil da nicht die Liquidität natürlich wie am Aktienmarkt vorherrscht. Die werden nicht so häufig gehandelt, diese Sachwerte. Dann kannst du es dir ja ungefähr auf 1% runterrechnen. Ne? So Pi mal Daumen ist das dann so der Jahreswert, den man so veranschlagen könnte im Kopf. Ne?
Dass ich die Kosten dann imaginär dann auf die Haltezeit dann irgendwie verteile.
Okay. Genau.
Jetzt hast du ein ganz wichtiges Stichwort schon gesagt, Malte, und zwar Stichwort Liquidität. Wie ist das jetzt mit der Veräußerbarkeit? Ich kaufe mir jetzt also einen Anteil, meinetwegen von ganz, ganz wertvollen Sneakers, die Die Frage übrigens dann auch nochmal im Anschluss, wo steht sowas normalerweise? Wo kann ich das dann, wo kann ich das dann eigentlich auch mal vielleicht mal besuchen und vielleicht mal streicheln oder so? Aber Veräußerbarkeit, ich habe mir einen Teil davon gekauft für einen Betrag X. Und mir ist klar, normalerweise würde ich das in meinem Anlageportfolio ein paar Jahre halten, wie auch immer. So. Jetzt kriege ich aber in einem halben Jahr finanzielle Schwierigkeiten. Jetzt ist irgendwas, ich muss unbedingt schauen, wie ich mein Geld zusammenkratze. Ich brauche Kohle. Und muss oder will auch mindestens drüber nachdenken, meinen Teil an den Sneakers wieder zu verkaufen. Wie funktioniert das, beziehungsweise funktioniert das nicht?
Ja, zu deiner Frage, du kaufst die Sachwerte bei uns anteilig und du kannst sie auch anteilig wieder verkaufen. Auch unterjährig und vor Ablauf der erwarteten Haltedauer. Das bedeutet, bei uns im Zweitmarkt kannst du dich verifizieren, also musst deinen Account verifizieren, wie bei jeder anderen Trading-App auch, über einen KYC-Prozess, darfst danach das Trading benutzen und kannst dann deine Anteile zum Verkauf stellen. Bedeutet in unserem Setup, das ist ein schwarzes Brett, du stellst ein Angebot ein, dass du einen Anteil hast, der kostet im Einkauf, also du hast ihn für 50 Euro gekauft, die aktuelle Marktpreisindikation ist irgendwo bei 52 Euro, die machen wir monatlich für jedes Asset und spielen neue Preise in deine Wallet, damit du auch siehst, ob da Preisbewegungen nach oben oder nach unten stattfinden und du kannst dann eben deine Anteile für einen Wunschpreis einstellen. Du kannst natürlich 100 Euro da einstellen und gucken, ob es jemand abkauft. Du kannst es auch für 52 Euro einstellen. Du kannst es auch für 48 Euro einstellen oder für 40. Und je nachdem, welche Preispunkte du bei diesen Assets dann natürlich triffst, wo es auch entsprechenden Bedarf auf der Kundenseite gibt, dann da nachzukaufen oder einzukaufen, kannst du deinen Anteil liquidieren. Das bedeutet, wir haben einen funktionierenden Zweitmarkt. Natürlich kannst du da nicht immer deine Wunschpreise durchsetzen, aber wenn du mit einem gewissen Abschlag verkaufen musst, weil du ja auch sagst, jetzt brauche ich Geld, ich muss meine gebundenen Assets zu Geld machen, dann kannst du die Sachen natürlich auch bei uns versuchen, für einen geringeren Preis abzuverkaufen. Du kannst halt nur nicht mit deiner Rendite dann in dem Fall rechnen, sondern musst halt einen Preisabschlag in Kauf nehmen, weil es immer andere gibt, die dann natürlich eine günstige Einkaufsgelegenheit sehen und dann nachkaufen oder zukaufen.
Okay, das verstehe ich. Das ist so ein bisschen, das erinnert mich so ein bisschen an das Prinzip Kleinanzeigen. Ja, ich habe irgendwie gebrauchte Schuhe oder irgendwie was zu verkaufen, stell die rein, möchte gerne Verhandlungsbasis 100 Euro haben und dann meldet sich irgendwie 5 Wochen keiner. Und dann denke ich, okay, muss ich mit dem Preis runtergehen, versuche ich es mal mit 80. Also kann das sein, dass ich dann also vielleicht überhaupt keinen Käufer finde oder wenn dann nur für 5 Euro oder so?
Ja, ist schon ein bisschen besser gemacht. Also es hat regulatorische Gründe, warum wir natürlich kein Matching anbieten können von Angeboten und Kaufgesuchen auf der Plattform. Aber du kannst natürlich alle Kaufangebote und Kaufgesuche einsehen. Das heißt, wenn du jetzt schnell liquidieren willst, kannst du zum Beispiel sehen, ob für deinen Anteil gerade jemand da ist, der einen bestimmten Preis geboten hat. Dann kannst du einfach sagen, okay, den Preis akzeptiere ich, ist jetzt 47,50 Euro. Dann wird das auch sofort exekutiert, nachdem sich sozusagen die beiden Vertragsparteien da auf unserer Plattform einig sind, im Sinne eines Kaufabschlusses, dann kannst du auch für den Preis deine Anteile sofort liquidieren. Okay. Sofern es keine Kauforder geben sollte, müsstest du einstellen und warten, ob für den Preis jemand zuschlägt. Wenn nicht, musst du halt dann, ja, wie beim schwarzen Brett eben mit deinem Preis arbeiten und gucken, ab wann da der preissensitive Punkt gefunden ist, dass deine Anteile deine Wallet verlassen. So viel dazu zum Thema Liquidieren. Okay. Was wir aber viel lieber machen, ist natürlich Profite gemeinsam realisieren für unsere Eigentümer. Ja. Das läuft dann über einen demokratischen Prozess ab, wenn wir ein Angebot erhalten als Plattform, dass ein Sachwert rausgekauft werden soll. Das kann über unser Partnernetzwerk passieren, aber auch Kunden und Partner, die uns so direkt anschreiben oder die noch keine Partner sind, die Assets aus unserer Plattform kaufen wollen, die senden dann einen Angebotspreis. Dieser Angebotspreis wird von uns intern geprüft. Und sofern der auch sozusagen im Rahmen liegt, ja, im Rahmen des Vorstellbaren für unsere Anlegerschaft, also da kommen natürlich auch Witzangebote, ja, zu einem Euro, die gehen natürlich nicht weiter, aber alles, was da sozusagen als fair erachtet wird, müssen wir natürlich zur Abstimmung stellen. Ja. Und dann werden unsere Eigentümer gefragt, ob sie den Sachwert für diesen Angebotspreis gerne verkaufen würden. Das bereiten wir dann entsprechend auf und sagen, wir haben für deinen Anteil, Axel, ein Angebot erhalten. Wir würden dir jetzt 53 Euro auszahlen. und würdest 3 Euro Gewinn machen mit diesem Anteilsverkauf. Möchtest du den realisieren, ja oder nein? Und dann musst du abstimmen. Und wenn wir die Stimmrechtsmehrheit, 50% plus eine Stimme erhalten haben, dann werden wir diesen Kauf umsetzen und ihr werdet automatisch als Eigentümer dieses Sachwerts ausbezahlt über uns, weil bei uns musst du die IBAN hinterlegen, dann wirst du dann auch automatisch ausbezahlt, sofern das alles abgewickelt werden konnte. Und du musst dich da um nichts kümmern. Ansonsten, wenn es zu wenig Zustimmung gab, dann wird das Asset einfach weitergehalten, es wird auf ein besseres Angebot gewartet.
Okay, lass mich da nochmal nachfragen. Das bedeutet, ich bleibe jetzt wieder bei den ganz teuren Sneakern, ja, wo mir ein halber Schnürsenkel dann gehört. Jetzt kommt ein externes Kaufangebot, wo dann 51% oder 50 und eine Stimme von den Eigentümern sagen, jo, finden wir gut, wir würden jetzt verkaufen. Jetzt gehöre ich zu den 49 und sage, nee, ich würde ganz gerne das einfach nochmal liegen lassen. Da bin ich in dem Moment dann quasi überstimmt, mitgehangen, mitgefangen und die Sneakers gehen einfach weg und so ist es gemeint, oder?
So ist es gemeint, das ist richtig. Ja. Du musst es mehrheitlich organisieren, ansonsten gibt es immer einen, der sagt, ich würde aber gerne nochmal die nächste Wertsteigerung mitnehmen und abwarten.
Okay.
Deswegen mussten wir das vom Prozess ja natürlich demokratisch so aufsetzen, dass es mit einer einfachen Mehrheit auch funktionieren kann. Ansonsten ist das vom organisatorischen Aufwand her einfach viel zu umfangreich, ne?
Also das Demokratieprinzip, das hatte ich jetzt, du hattest das, diesen Begriff jetzt selber genutzt. Ich finde es super. Ja, das ist ein demokratisches Prinzip und du weißt von Anfang an, das ist die Spielregel und wenn halt die Mehrzahl der Eigentümer sagt, das wird jetzt verkauft, dann bist du halt mit dabei. Selbst wenn du das erstmal jetzt, okay. Mhm.
Dafür musst du dich auch nicht kümmern. Ne? Also genau. Das wird ja auch alles für dich erledigt und bist im Prozess ja außer des Abstimmens wegen gar nicht involviert.
Okay, also halt mal nochmal fest, das ist diese spezielle Anlageklasse, ich nenne es mal Spielgeld, ja, also das sollte ein Bereich sein, wo jetzt nicht die komplette Altersvorsorge von abhängig ist. Wenn wir jetzt mal so eine Art Risikobarometer uns vorstellen, ja, von dieser speziellen Anlageklasse, über die wir jetzt gerade reden, wo würdest du das einstufen von 0 bis 10. Also 0 heißt 0 Risiko und Stufe 10 wäre der totale Höllenritt.
Der totale Höllenritt, wunderbar. Was ist denn das für ein Produkt? Würde ich gerne mal von dir wissen, Axel. Nein, aber
keine Ahnung, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Okay, also bei uns würde ich die goldene Mitte wählen, was zwischen 5 und 6. Also warum ist das eher vielleicht Richtung 6 als Richtung 5? Natürlich hast du es schon selber angesprochen, die Illiquidität der gesamten Asset-Klasse und die sozusagen Verfügbarkeit der Transaktionsdaten ist natürlich ein großer Punkt, also der Preisbestimmung und Preisbildung, weil es einfach weniger Handel von solchen Sachwerten gibt, muss man in der Auswahl sehr sorgfältig vorgegangen sein und man muss das richtige Netzwerk haben, um die Sachen auch anbieten zu können. Das Ganze haben wir uns jetzt ja auch über Jahre aufgebaut, auf der einen Seite natürlich tolle Sachen angeboten zu bekommen, aber auch Wege zu haben, wie wir die ganzen Sachen anbieten können für unsere Eigentümer, um das wieder abzuverkaufen. Deswegen, die Illiquidität in dieser ganzen Anlageklasse ist, glaube ich, das größte Risiko. Das nebenstehende Risiko ist natürlich immer ein Risiko des Totalverlustes, was passieren kann, wenn zum Beispiel ein bestimmter Sachwert an Bedeutung verliert. Man kann ja mal im Bereich der pop-ikonischen Sachwerte überlegen. Wir haben zum Beispiel eine Michael-Jackson-Jacke, Tour getragen 1985. Mhm. Grundsätzlich hat Michael Jackson eine riesige Fanbase, eine tolle Community und da werden ja auch mit seinen Sachen eigentlich jedes Jahrzehnt Auktionsrekorde gebrochen. Das geht eigentlich nur nach oben.
Okay.
Es kann natürlich dazu kommen, in 20, 30 Jahren, dass keiner mehr Michael Jackson toll findet, weil ihn keiner mehr kennt.
Okay.
Oder es kommen Dinge über Michael Jackson in Umlauf, die noch schlimmer sind als alles, was schon bekannt ist.
Ah, okay.
Und er wird diskreditiert und seine Sachen werden also dramatisch abgewertet.
Mhm.
Und man kommt in einen Korridor, wo man nicht mehr den Ursprungspreis des Angebots auf der Plattform erzielen kann. Dann musst du ja mit Verlust veräußern und zu einem Restwert liquidieren. Das bedeutet, das ist also das Risiko, was du auf jeden Fall natürlich in einem Sachwert immer drin hast, dass es auch einen inneren Wert hat, der natürlich auch gegen Null gehen kann im schlimmsten Fall.
Okay, das ist verständlich. Habt ihr einen Katalog eigentlich? Also kann man sich irgendwo mal so wie durchblättern, irgendwie Michael Jackson Jacke, teure Sneakers, keine Ahnung, diese Autos, dieses Skelette, dazu musst du noch ein bisschen was sagen, das finde ich so abgefahren. Genau, also ja. Katalog.
Katalog haben wir auf der Homepage oder auch im Produkt findest du das unter dem Reiter Assets. Da siehst du, was grundsätzlich gerade aktuell verfügbar ist. Da kannst du dich aber auch durch die einzelnen Segmente klicken und sehen, was wir schon erfolgreich tokenisiert haben. Mittlerweile sind wir knapp an 1000 Sachwerten dran, die wir schon in den ganzen Jahren jetzt erfolgreich an Retail-Investoren verkauft haben. Du siehst auch bei den Exits, wie viele Assets wir schon, das sind über 60 mittlerweile, von der Plattform wieder mit Gewinn abverkauft haben. Im Durchschnitt mit ein bisschen mehr als 2 Jahren Haltedauer und einem Gross Profit, also einem ich sage jetzt mal Bruttoertrag von über 25%. Wenn du im Kopf deine im Schnitt 5% Kaufgebühren abziehst, bist du da so bei 20%. Das ist ein starker Wert für alle Sachen, die wir natürlich bisher verkaufen konnten. Da sind Sachen dabei gewesen von 200% Wertsteigerung, da sind Sachen dabei gewesen von 10%, also alles durch die Bank, aber eben zeigt das auch, dass wir natürlich ein ganz gutes Händchen haben beim Timing dieser Investments und auch beim Durchhalten der Investmentstrategie, die wir natürlich jedem Auswahlprozess zugrunde legen, weil wir sagen, wir kaufen jetzt, aber wollen in 4-5 Jahren verkaufen. Warum glauben wir, dass das jetzt ein guter Einstiegszeitpunkt ist, ne? Und in 5 Jahren ein guter Exit-Zeitpunkt? Das heißt, da kannst du dich über das gesamte Sortiment informieren. Der Großteil der Ware, sage ich jetzt mal, den wir bisher gemacht haben, ist in den traditionellen Assetklassen zu finden. Das sind eher Spirituosen, Autos, Weine, Weine, Whiskys, Kunst und Uhren. Deswegen Spirituosen als Oberbegriff. War auch schon mal ein Champagner dabei oder ein, zwei. Die neueren Kategorien, das sind eher Sneaker, Sammelkarten, die sind halt beliebter bei jüngeren Anlegern, logisch, weil das auch die sind aus der eigenen Kindheit oder aus der eigenen Jugend, die da ein bisschen zugänglicher sind. Die nennen wir Modern Memorabilia oder Modern Collectibles. Das sind halt Sachen, die eher über Auktionshäuser gelaufen sind, die etwas nischiger klingen, es aber eigentlich nicht sind. Vorrangig getrieben durch Märkte in Amerika und in Asien. Und in Europa jetzt sozusagen natürlich in der Vergangenheit nur über Auktionshäuser bekannt waren, aber jetzt nach und nach eben auch immer mehr sozusagen in den Zugang gelangen durch Plattformen wie uns. Ne?
Okay. Ich frage nochmal nach, Malte, wo liegt das Zeug? Also wo wird das verwahrt? Also Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen abwertend drüber spreche, das Zeug, also diese sehr, sehr wertvollen Sachgüter.
Unsere Sachwerte liegen dezentral weltweit verteilt. Wie gesagt, unter anderem in Zollfreilagern, die von Dritten betrieben werden, müssen entsprechenden Sicherheitsstandards genügen. Wir haben eine All-Risk-Versicherung mit der Lloyd's of London und mit der Hiscox für unsere Sachwerte, die überall bei den qualifizierten Dritten gelagert werden. Also Weine liegen beim speziellen Partner, Autos sind beim speziellen Partner. Kunst muss wohltemperiert gelagert werden. Auch Whiskys kannst du nicht bei 30, 35 Grad einlagern. Solltest du nicht tun.
Ja,
auch das braucht eine konstante Temperatur. Mhm. Das kann man selber machen. Also selber machen wir es aber nie, weil wir haben immer einen Lagerpartner sozusagen, der das für uns übernimmt, weil es natürlich von den Operations her ein zu großer Aufwand ist, das alles intern vorzuhalten, das selbst zu managen. Das heißt, wir wenden uns da an qualifizierte Dritte. Dafür gibt es weltweit auch entsprechende Netzwerke, die das Ganze anbieten für professionelle gewerbliche Händler, was wir dann ja eigentlich in dem Fall auch sind, für sowas. Und deswegen haben wir uns da eine Struktur aufgebaut, die mitskaliert sozusagen. Ja.
Okay, jetzt stelle ich mir mal ganz status-like vor. Ich bin so einer, der hat das Spielgeld und das ist ja durchaus auch eine Anlageklasse, die für Menschen geeignet sind, die ein bisschen statusorientiert denken. Ja, und in der heutigen modernen Zeit spielt natürlich auch beim Thema Statusdenken in der Persönlichkeitsausprägung das Thema Social Media eine Rolle. Jetzt habe ich den starken Drang, mein Schätzchen mal persönlich zu sehen und mal ein cooles Selfie zu machen, so nach dem Motto, mein Schätzchen und ich, kann ich das irgendwo dann auch tatsächlich mal physisch besuchen?
Also wir nehmen ab und zu einen kleinen Teil unseres Sortiments raus aus unseren Lagerstätten und zeigen das mal auf Events physischer Art. Also Beispiel sind da zu nennen Collectors Club Events. Wir haben eine eigene Kundenbindungsprogrammidee ins Leben gerufen vor einigen Jahren, wo wir unsere Kunden, die sehr häufig investieren und sehr viel investieren, auch einladen zu Präsenzveranstaltungen, wo es dann darum geht, zu netzwerken und auch sich weiterzubilden. Ja. In dem Kontext bringen wir dann Sachwerte mit oder wir stellen mal aus über einen Partner oder selber, dass wir auf einer Messe sind. Da sieht man halt dann mal eine Auswahl zu unseren Sachwerten, aber das sind natürlich Investmentobjekte. Das heißt, du kannst nicht Probe sitzen, du kannst nicht Probe fahren, du kannst nicht Probe fassen oder fühlen. Die Sachen sind halt unter Verschluss und eingelagert als Investmentobjekte. Deswegen ein Foto machen geht nicht, uns im Lager besuchen oder beim Partner vorstellig werden auch nicht. Aber ab und an werden wir weiterhin Auswahl aus unserem Sortiment natürlich zeigen, um das Ganze auch haptisch ein bisschen erlebbarer zu machen für Leute, die das noch nicht kennen und sich darüber mal ein Bild machen wollen.
Okay, ja, habe ich verstanden. Letzte Frage noch zu eurer Technologie Blockchain.
Ja, ja.
Wie funktioniert das jetzt technisch? Also erklär mal bitte, das im Zusammenhang, also diesen technischen Begriff Blockchain im Zusammenhang mit eurer Asset-Klasse, Kapitalanlage, für jemanden, der einfach noch nicht weiß, was eine Blockchain eigentlich ist, sich aber vorstellen kann, in ein teures Auto zu investieren.
Okay, ist eigentlich relativ simpel. Wir haben die Blockchain-Technologie, die unten drunter läuft, aber nicht oben drauf steht. Das heißt, es ist wie ein Motor, der das Ganze antreibt und unten drunter sozusagen das Fahrzeug antreibt, aber oben drüber im Chassis ist da auch nichts zu erkennen, ist auch bewusst gewählt, weil es nicht relevant ist für das Geschäftsmodell. Das heißt, die Technologie der Tokenisierung ist auf Blockchain-Basis, bedeutet, du kannst die Eigentümerwechsel und du kannst die Assets auf der Blockchain finden, wenn du weißt, wo du suchen musst. Das heißt, die werden da auf der Public Blockchain gespeichert als digitaler Zwilling. Und an diesen digitalen Zwillingen geben wir auch Token aus, die du dann auch als Eigentümer übertragen bekommst in deine Wallet. Ja, das heißt, du bist also auch Tokeninhaber, aber diese Tokens sind so strukturiert, dass sie nicht entsprechende Rechte oder irgendwas verbriefen als Sicherheiten, so wie man das vielleicht auch aus dem Aktienhandel kennt, wo dann Security Tokens oder sowas gehandelt werden, sondern bei uns sind das reine Dokumentationstoken. Mhm. Wir nutzen die Blockchain-Technologie vor allem, um eben diese Anteiligkeit herzustellen und das digital abzubilden. Dafür ist es eine nette Technologie, um das einfach als Anwendungsfeld der Blockchain zu nutzen. Und es macht es eben auch nochmal spannend, dann zu wissen, okay, ich kann das auch eigentlich neutral über dritte Infrastruktur nachverfolgen, wer da eigentlich was hält, sofern ich denn wüsste, wer wem welche Wallet gehört. Ja? Also das haben wir extra so aufgesetzt, dass wir eben die Blockchain-Technologie als Anwendungsfall nutzen für einen für einen Anwendungsfall aus der echten Welt, wollte ich eigentlich sagen.
Okay, also Blockchain, also eine digitale Speicherstruktur, die super sicher ist auf der ganzen Welt quasi, sind die Daten verteilt in einer Speicherverschlüsselung, sodass also gewährleistet ist, dass zum Beispiel jetzt das Risiko von Datendiebstahl sehr, sehr minimal ist. Selbst gut, das haben wir schon in der Vergangenheit gehört, dass Blockchain auch irgendwie mal geknackt wurde oder so. Kannst du da zum Thema Datensicherheit noch was sagen?
Also unsere Sachwerte sind erstmal physisch vernünftig gesichert und das digitale Produkt als solches ist immer repräsentiert durch einen Kaufvertrag oder einen Trading-Vertrag. Das heißt, du wirst ja Eigentümer dieser Anteile und das wird auch bei uns alles dokumentiert und sicher sozusagen archiviert. Das bedeutet, wir können immer nachvollziehen, an welchem Sachwert sind welche Transaktionen vorgenommen worden und können dann auch sozusagen, falls denn mal ein Account kompromittiert werden sollte, können wir natürlich auch helfen, diesen Account wiederherzustellen, auch deine Anteilsbesitzer wiederherzustellen, dass damit kein Schindluder getrieben wird. Ja, und das ist außerhalb unserer Plattform sowieso nicht handelbar und anwendbar. Das bedeutet, jemand, der dir deine Daten klauen wollen würde, hätte damit außerhalb unseres Universums sowieso nichts anzufangen zu wissen. Bedeutet, du bist an dem Thema bei uns wirklich sicher und kannst dir auch sicher sein, dass wir mit personenbezogenen Daten sehr ordentlich und verantwortungsbewusst umgehen und die entsprechend auch gesichert speichern. Ja. Aber die Blockchain-Technologie tut nochmal ihr Übriges dazu, dass man eben auch sagt, das Ganze ist ja auch nochmal sozusagen auf einer Blockchain dezentral gespeichert. über das man es auch wieder sozusagen rückwärts auch wiederherstellen könnte. Also wir haben natürlich ein internes System, wo wir wissen, wem was gehört und wer was bekommen hat und gekauft hat. Und natürlich kannst du das auch über eine dritte Architektur auch nochmal nachvollziehen.
Ja, alright. Dann würde ich sagen, wir sind jetzt an einem Punkt gekommen, wo wir nochmal kurz in die Zukunft schauen. Beziehungsweise würde ich dich bitten, schau du mal in die Zukunft von Timeless, ja, also zeitlos, und verbinde das mal mit einem Moonshot-Thinking. Also stell dir vor, du hättest jetzt alle Möglichkeiten der Welt, alle Macht, wie würdest du jetzt euer Unternehmen in die Zukunft bringen? Was wünschst du dir von heute auf morgen, wenn du alle Möglichkeiten hättest?
Ja, an der Zukunft wird immer gearbeitet. Also wir machen die Zukunft wahr. Wir gehen da nur Schritt für Schritt vor. Und der Moonshot dauert natürlich dann noch ein bisschen, bis wir da sind. Aber wir sind auf dem Weg, sind also schon mit der Rakete losgeflogen. Wir möchten gerne für das gesamte Segment tokenisierte Sachwerte die führende Plattform werden als Anlaufpunkt für Investoren. Das heißt, das ist ein größerer Gedanke als nur ein Teil sozusagen mit den Sammlerstücken zu machen. Perspektivisch kann ich mir auch eine Kategorieerweiterung für die Plattform vorstellen. Vor allen Dingen aber geht es erstmal um das Thema Produkterweiterung. Heute musst du bei mir ja selber entscheiden, Axel, in was du investieren möchtest. Ich möchte es gerne umdrehen, möchte dir die Möglichkeit geben, an dieser Asset-Klasse einfach zu partizipieren, ohne dass du dir Gedanken machen musst. Es wird also eine Produkterweiterung geben, wo wir in die Richtung Portfolio denken und im Prinzip ein ETF-basiertes Produkt, du kannst es dir auch als ETF vorstellen.
Oder als Fonds sozusagen.
Ja, kannst du es dir als Fondsprodukt, fondähnliches Produkt vorstellen, dass wir in dem Bereich natürlich was anbieten werden, logischerweise, weil das auch den Zahn der Zeit und auch den Investoren-Geschmack und Habitus natürlich am besten trifft. Heute haben wir vor allen Dingen Kunden, die das Ganze aus einer Neugier heraus machen und aus einer Eigenverantwortung heraus sagen, ich möchte das selber nutzen, ich möchte selber strukturiert in Sachwerte investieren. Wir sind eine tolle, einfach verständliche Plattform dafür. Warum denn nicht? Aber so sind ja nicht alle Menschen, die Geld investieren, gepolt. Das heißt also, für diese beiden Profile wollen wir zwei verschiedene Produktwelten kreieren und dann eben als Plattform Gedanke sozusagen führend sein im Bereich der Alternative Investments. Das ist die große Moonshot-Aufgabe.
Okay, habt ihr euch da auch irgendwie so ein Zeithorizont gelegt, bis wann ihr diese Meilensteine im Moonshot-Thinking erreicht haben wollt?
Produkterweiterung definitiv dieses Jahr. Mhm. Moonshot-Thinking, hier die führende Plattform für Alternative Investments zu sein, ist ein weiter Weg. Da braucht man sicherlich mehr als 5 bis 10 Jahre, um das hinzubekommen. Aber mit dem, was wir jetzt schon geschaffen haben im Bereich der Sachwerte, ist es, glaube ich, eine logische Konsequenz, dass wir das ganze Angebot strukturiert Schritt für Schritt erweitern und irgendwann eben auch neben großen Playern am Markt auch hier bestehen können, weil einfach das Angebot nochmal viel tiefer und viel breiter geht, um dann natürlich auch nochmal für alle Investitionsentscheidungen der Couleur XY im Alternative-Bereich auch eine Lösung zu haben.
Okay, cool. Ja, Mensch, Malte, du, ich glaube, da haben wir einen interessanten Blumenstrauß heute aufgespannt zu eurer Asset-Klasse und zu der Geschäftsidee. Super abgefahren, super spannend. Ist völlig neuer Bereich. Also, ja, denke mal für ganz viele, die das jetzt gerade hören. Ich danke dir sehr für deine Einblicke und für deine Transparenz, das auch wirklich alles so schön zu erläutern. Drück euch die Daumen, dass das Moonshot-Thinking so schnell wie möglich auch erfüllt wird.
Danke dir, Axel, für die Einladung und ja, freut mich, hier gewesen zu sein. Ich freue mich auf eine zweite Runde mit dir.
Ja, prima. Bis bald. Ciao.
Mach's gut. Tschüss.